Hallo, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich grüße Sie wieder ganz herzlich zu meinem Online-Kongress Neuropathische Veränderungen, was nun, was tun. Heute darf ich Ihnen Werner Schönthaler vorstellen. Er hat eine besondere Veränderung in seinem Leben erfahren dürfen, müssen, können. Ich habe über ihn erfahren aus einem Happiness-Exemplar von 2019 und dieser Bericht hat mich sehr interessiert, sodass ich mir gedacht habe, ich lade ihn ein und er hat zugesagt. Herzlich willkommen, Herr Schönthaler.
Grüß Gott.
Ja, in diesem Bericht schreiben Sie, dass Sie über Umwege zu einer beruflichen Veränderung gekommen sind. Und das ist auch so der ausschlaggebende Punkt, warum ich Sie aus einer anderen Perspektive zu diesem Online-Kongress eingeladen habe. In diesem Bericht oder aus diesem Bericht möchte ich ein Zitat von Ihnen übernehmen, einen Satz mit einer blinden Frau. Die blinde Frau strich über die Wände ihres Hauses und sagte, in den Zimmern ist die Luft so rein wie Wald. Es ist ein Satz aus ihrer jüngeren Vergangenheit, ein Satz aus ihrem Leben danach, ein Satz, der Klarheit enthält und ein Satz, der zeigt, wie viel Leichtigkeit, Liebe und Erdung in ihrem Haus steckt. Ich war noch nicht dort, aber so nach diesem Satz würde ich das so mal sagen. Und anders gesagt ist es ein Ort, den man auch Wohlfühlort nennen kann. Wie kam es dazu?
Gut, es waren alles viele Zufälle. Es ist ein Bauernhof, den ich vor 8 Jahren gekauft habe. Einmal zu sagen, das war immer schon ein Kraftplatz, da stand mal eine Kapelle. Wir haben den dann komplett saniert, mit Hanfsteinen neu gebaut. Das macht einmal die reine Raumluft aus und die Luft rein und sterile Wände. Das hat die Frau hauptsächlich damals gefühlt und erkannt. Und entstand, wie gesagt, alles aus Zufall. Ich hatte einen Unfall. Nach dem Unfall habe ich gesagt, ich will nicht mehr so weitermachen. Ich will auch nicht mehr im Dorf oder in der Stadt leben, sondern ich will irgendwo im Wald leben, bauernhofmäßig. Mhm. Und so hat sich das alles ergeben. Es sind alles Zufälle. Die Not hat verursacht, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr in den 0815 Baubranche arbeiten. Es hat dann verursacht, dass ich entschieden habe, ich will ordentlich wohnen, ich will im gesunden Ambiente, im gesunden Baumaterial leben, schlafen. Und wie gesagt, der Ort war schon immer ein Kraftplatz. Und das hat sich natürlich jetzt mit den Jahren noch verstärkt.
Ja, das klingt nach so einem sehr großen Wechsel. Und da kommt auch schon gleich der zweite Satz von Ihnen, der aus der Zeitschrift stammt, da sagten sie, nie wieder gehen. Das ist ein Satz, der ein Arzt wohl zu ihnen im Krankenhaus sagte. Und in dem Krankenhaus waren sie 9 Monate gewesen. 9 Monate ist eine sehr lange Zeit. Welche Gedanken sind denn durch ihren Geist Karussell gefahren? Oder haben sie diesen Satz gar nicht so bewusst gleich wahrgenommen?
Das war eigentlich so, diesen Satz zu dem Zeitpunkt habe ich ihn gar nicht mehr geglaubt. Ich war zuerst im normalen Krankenhaus und da wurde mir nie gesagt, dass ich querschnittgelähmt sei. Die haben mir nur gesagt, ich brauche jetzt viel Geduld, es ist so was Schlimmes passiert und nicht mehr. Also zu meinen Eltern, Verwandten haben sie gesagt, ja, der Junge ist querschnittgelähmt und hin und her. Aber zu mir haben sie das nie gesagt. Ich war natürlich nach dem Unfall noch in einem Art Schockzustand und habe die ersten 3 Wochen einfach immer wieder diesen Satz zelebriert. Ja, jetzt ist was Schlimmes passiert, ich muss nur Geduld aufbauen. Ich habe dann auch die ersten 10 Tage Schmerzmittel und Schlafmittel verweigert. Mhm. Da war ich quasi 10 Tage in einem Trance oder in einem wirklich in einem komischen Zustand. kaum Schlaf, Schmerz und dann hat immer wieder, das hat sich so quasi, das ist meine Meinung, so quasi eintätowiert. Und nach 3 Wochen haben sie mich in die Reha geschickt, nach Bad Hering. Und dann habe ich zum Primar gesagt, ich möchte halt auch Samstag, Sonntag Therapie machen, damit ich schneller wieder laufen kann, auf den Berg gehen, Skitour und so. Und der hat das dann klar zu mir gesagt, Herr Schöntal, machen Sie sich keine Illusion, Sie werden nie mehr wieder laufen können, seien Sie froh, wenn Sie den Rollstuhl statt mit dem Mund auch mit der Hand bewegen können. Ich habe es denn nicht mehr geglaubt.
Und also das klingt ja sehr dramatisch. Möchten Sie ganz kurz sagen, wodurch dieser Unfall entstanden ist?
Ja, das war eine Skitour. Ich war allein Skitour. Ich habe damals ziemlich viel Skitouren gemacht, alle paar Tage. 50, 60 Skitouren pro Jahr, dann wird man sicher, man meint, man wird gut. Und ich war immer schon ziemlich, immer allein und ziemlich schnell unterwegs. Und damals bin ich einfach viel zu schnell runtergefahren vom Berg. Dann kamen 2 Sprünge. Am zweiten Sprung bin ich gelandet und dann genau hier auf den Schnee gestürzt. Und sind halt die 3 Wirbel, Halswirbel 4, 5, 6 sind gebrochen, die genau das kontrollieren. Mhm. Ich war quasi vom Hals abwärts, hat sich nichts mehr bewegt. Vorher war ich quasi tot. Und dann war ich einfach gelähmt. Dann Hubschrauber Krankenhaus.
Das haben Sie noch mitbekommen?
Ja, ich habe eigentlich immer alles mitbekommen.
Ah, okay.
Ich hatte kein Zeitgefühl. Ich war da quasi in einer Nahtoderfahrung, wo ich quasi nicht mehr im Körper war. Aber ich habe alles mitbekommen. Aber als ich dann zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, jetzt bewegt sich nicht mehr. Aber das war dann für mich nicht mehr so logisch. Da war das sicher auch der Schockzustand. Mhm. Aber es war dieses Todesding nicht mehr so eigentlich so für mich nicht dramatisch.
Und als der Arzt im Krankenhaus zu Ihnen sagte, dass Sie nie wieder gehen könnten, wie haben da die Muskeln reagiert oder haben Sie das nur vom Kopf her wahrgenommen?
Das ist so, das war eben erst 3 Wochen später. Mhm. Damals hat sich schon der linke große Zeh ein bisschen bewegt und das linke Fußgelenk ein bisschen. Also ich habe schon gemerkt, da kommt wieder was.
Ah, okay. Also es ist nicht ganz so tot, wie Sie gesagt haben.
Na, damals nach 3 Wochen hat sich schon, das war mal auch mal Glück, es ist bei mir relativ schnell gegangen. Mhm. Also die erste Bewegung kam und dann wieder einige langsam zurück. Und wenn ich gemerkt habe, der Zeh bewegt sich und der Fuß, dann habe ich schon gewusst, ja, das wird jetzt, das habe ich mir halt eingebildet. Oder das war ein Gehirn, ich denke, das war ein interner Gehirn. Ich glaube, das Geheimnis war, die Ärzte haben zu mir nicht gesagt, was war. Und das heißt, etwas glaubt ohne Zweifel, dann passiert das. Ich hatte keinen Zweifel, weil ich es nicht gewusst habe, was Ignoranz das Dummheit im Prinzip. Ja, ich habe den Ärzten nicht gefragt, das ist genau passiert, sondern einfach, nein, jetzt muss ich Geduld, weil ich muss so schnell wie möglich raus. Das war das Einzigste.
Ah, okay.
Und wenn man sich von Gerard einprogrammiert und einredet, so ist meine Theorie, dann hat das massiv erleichtert, wenn der Arzt am ersten Tag gesagt hätte, ja, schauen Sie, Sie sind querschnittsgelähmt. Da hätte ich mit Sicherheit nicht so viel. Ich habe dann natürlich Tag und Nacht immer probiert, so innerlich alles zu bewegen. Und wenn es auch nicht ging, und hätte ich wahrscheinlich sonst nicht.
Also das heißt, Sie haben viel über die Gedankenarbeit gemacht.
Ja. Ja, ich musste Tag und Nacht da im Bett gelegen, man konnte sich nicht bewegen.
Ja. Ja, 9 Monate waren Sie im Ganzen weg gewesen, das ist eine lange Zeit, das ist eine große Entwicklungsphase auch, in der sich ein Neubeginn entwickeln kann. Es wächst auf jeden Fall etwas anderes heran und bei Ihnen war es ja quasi dann auch ein Wunder, gefolgt von einem Neuanfang. Was war Ihr Neuanfang?
Es war nicht 9 Monate durchwegs. Ich konnte, glaube ich, nach 2 oder 3 Monaten konnte ich mal am Wochenende nach Hause gehen.
Okay, aber dann wieder zurück.
Genau, dann war das zweite Mal, dann konnte ich auch mal einen Monat nach Hause und dann war das Wiederholungstraining.
Okay, also immer wieder unterbrochen, aber im Ganzen waren Sie eine längere Zeit weg.
Ja. So kann ich sagen, das erste Jahr war ich mehr in Therapie.
Genau. Und was war Ihr Neubeginn danach? Wie haben Sie es dann danach, nachdem Sie dann wieder länger zu Hause waren und wussten, Sie bleiben jetzt zu Hause, was haben Sie dann geändert?
Ja gut, es war so, weil die ersten Jahre, als ich nach Hause kam, da kam noch nicht direkt die Änderung. Da war ich noch fix und fertig, der Körper hat zwar wieder halb funktioniert. Ich hatte aber kein Gleichgewicht, ich bin immer gestürzt und vor allem darum, die ganzen Verdauung, das hat komplett nicht mehr funktioniert. Also ich war dann immer müde und schlapp und alle Ärzte haben gesagt, das war, das lobe ich, du musst zufrieden sein, dass du so gut bist. Und das hat dann erst ja, 6, 7 Jahre danach erst begonnen. Da habe ich einen Arzt kennengelernt, der hat mir das Fasten beigebracht. Ich habe gesagt, ich bin immer schlapp und müde. Dann hat er gesagt, ja, schön, dann, Sie sind eine Giftmühle von Ihnen. Ist kein Wunder, dass Sie müde sind. Und mit Fasten habe ich gemerkt, okay, jetzt kommt wieder auf das andere Leben zurück, dass ich fit bin.
Ah, okay. Also das war so eine richtige Entgiftung, das Fasten dann. Also so wirklich eine richtige Entgiftung von dem
Ja, das mache ich auch, seitdem mache ich 2x im Jahr. Aha. 5, 6 Tage fast. Und dann habe ich entschieden, eben Baubranche nicht mehr. Dann habe ich zuerst mit einer bekannten, extrem charismatischen Kräuterfrau eine Sozialgenossenschaft gegründet, wo wir aus Schafwolle Filz gemacht haben und eben den Bau. Auch dazu eine Entscheidung war, im Wald zu leben, auf die Firma, auf den Familienbetrieb zu verzichten. Und Bauhof und dem diese Sozialgenossenschaft mit behinderten Leuten haben wir da, die Firma gibt es heute noch, mit neuen Angestellten, wo wir Schafwollfilz produziert haben und Bekleidung. Und dadurch ist das Ganze mit Hanf entstanden. Weil wir haben damals Bekleidung gemacht und dann ist irgendwann jemand zu mir gekommen und hat gesagt, ja, er möchte Hanf, Ziegelsteine, Bekleidung und Lebensmittel machen. Also die drei Grundbedürfnisse, Essen, Bekleiden, Wohnen.
Ah, okay.
Das hat diese Kräuterfrau immer wieder gepredigt, eben die erste Haut, unser Körper, was wir essen und was wir für Kosmetik oder was wir da draufschmieren, die zweite Haut, wo wir bekleidet sind und die dritte Haut, wo wir wohnen. Sie hat immer gesagt, wenn wir diese drei heute gut pflegen und natürlich gesund halten, dann haben wir so ein Fundament für die Gesundheit, wo der Rest eigentlich nicht unbedingt mehr rankommt. Mhm. Also ich kann auch hier natürlich mal was Ungesundes, was Schlechtes machen, aber wenn ich diese drei heute gut pflege, dann habe ich ein super Fundament für die Gesundheit. Das hat mich dann in Hanf gebracht, weil ich dann aus Hanf alles machen kann.
Das ist ja ganz spannend. Also da hat sich das eine in das andere verwoben.
Genau, das war im letzten Jahr allgemein. Da kam der Mensch und hat das gesagt. Das waren alles schöne Zufälle.
Glauben Sie an Zufälle oder denken Sie, das ist Schicksal?
Es ist immer schön, solche. Nein, ich glaube, heißt ja, das fällt einem zu. Das hat schon seine Richtigkeit. Es ist immer wieder schön, wenn man hat den richtigen Zeitpunkt genau die richtigen Leute.
Wenn man es auch sieht und erkennt, ne, dass es so ist. Genau, ja. Und dann waren Sie ja auch in einem Kloster gewesen und da haben Sie den Satz gehört, sein Leid als etwas Gutes verstehen. Das ist natürlich auch ein toller Satz. Also da, das kann ich auch nachfühlen. Ich hatte auch einen Unfall. Es war jetzt nicht so dramatisch wie bei Ihnen, aber es war auch ein tiefes Tal gewesen und ich sage da immer, auch im tiefsten Tal scheint die Sonne. Es ist so ähnlich wie sein Leid als etwas Gutes verstehen. Was war denn das Gute an Ihrem Leid?
Gut, in Nachhinein muss ich sagen, Gutes war extrem viel. Das war das Wichtigste in meinem Leben. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, weil ich sonst nichts geändert hatte. Wenn es einem gut geht, ändert man nichts.
Ja.
Aber der Satz, den ich damals gehört habe, der war anders. Das war noch in den 6, 7 Jahren nach dem Unfall, wo ich eben immer schlapp und müde war. Und da habe ich mal den Satz gegessen, die Überwindung des Leidens heißt der. Von denen kommt das. Und ich dachte, genau das brauche ich jetzt. Weil ich habe dann irgendwann nach Jahren gemerkt, ja, jetzt irgendwas bleibt. Ich habe viel erreicht, aber Schmerzen und ein paar Sachen bleiben einfach. Mit dem muss ich leben. Und dann diese Überwindung habe ich auch dann angezogen. Habe ich auch ein paar Bücher gelesen. Über den Sinn, wollte ich eigentlich nur am Anfang 2, 3 Monate in das Kloster. Ich sage nie Jesuitenkloster. Aber die Jesuiten, die machen da hauptsächlich die mystischen Traditionen aller Religionen. Also Kontemplation vom Christentum, Sufismus von den Moslems, Kabbala vom Judentum und dem Zen von Buddhismus. Und ich habe alles durchprobiert und Zen hat am meisten zugesagt. Und vom Zen kommt eben der Satz. Und das Prinzip ist nicht, dass man das Leiden als etwas Gutes sieht, aber es als indifferent probiert wahrzunehmen. Das ist eine lebenslange Training und das schaffe ich heute noch nicht richtig, aber es gibt immer wieder, das ist ein Lebensweg, denke ich. Aber man kommt immer wieder in diese Phase, dass man das einfach annimmt. Also am Anfang musste man das radikal bekämpfen mit allen Mitteln, aber irgendwann bestimmte Sachen, wenn ich dann, was ich, die Schulter, die schmerzt konstant, wenn ich jetzt den ganzen Tag denke, blöde Schulter, blöde Schulter und hin und her, dann mache ich es nur noch schlimmer. Hingegen, wenn ich irgendwann so weit komme, das braucht großes Leiden, dass man das schafft, ich irgendwann sage, okay, das ist einfach so, das ist dann ein Teil von mir, der achtet jetzt einfach das. Und ich beurteile das einfach nicht, dann macht das nichts mehr. Aber das ist im Prinzip schon die Überwindung, wenn ich es schaffe, weil wo entsteht das Leiden? Das ist eine Kopfsache hauptsächlich.
Das ist richtig.
Die Affenkarussell immer wieder dahin drin, und das lernt man halt durch schon noch lange Meditation, dass das einfach weniger wird. Also diese ständig wiederholten Gedanken, die werden weniger. Man kann sich schon mal lernen, irgendwann dies so als Beobachter wahrzunehmen. Okay, das ist jetzt da, aber ich muss dem jetzt nicht unbedingt folgen, wenn es nicht sein muss. Aber ich sage, das muss man lebenslang trainieren und ich falle auch ständig wieder daraus, dass ich da wieder zurückgehe. Das ist halt ein tägliches, lebenslanges Training.
Ja, das ist richtig. Aber Sie haben wichtige Aspekte gesagt, nämlich wertfrei sein und die Sache, die Situation annehmen, wie sie ist. Und dann kommt man ganz gut raus und verfällt auch nicht in die Gedankenkarusselle und in die Sorgen, weil man ja erkennt, dass es eben sein musste. Sonst hätte
Ja,
man die Situation nicht geändert, die vorher war.
genau. Und das ist einfach Leben. Leben ist halt auch, das gehört einfach dazu. Und wenn ich das als normal annehme, als einfach Fakt, dann ist es nicht schlimm. Im Gegenteil, dann steht man über der Sache und dann bekommt man eben diese große Kraft, wo man wieso Angst, wieso. Es ist nicht schlecht und da geht es ja immer wirklich gut, ja.
Das haben Sie sehr schön gesagt, ja. In welchen Momenten in dieser Leitsituation hat denn auch die Sonne gescheint?
Ja, das war schon immer wieder. Gerade wenn man, hauptsächlich eben schon, das hat mich dann auch so zum Zen hingezogen, immer wieder, wenn man in diese Momente kommt, wo man wirklich radikal still wird. Wenn alles richtig, richtig still wird und dann kommt dieses große, ähnliche Koordinator erfahren, dann kommt wieder dieser Zustand und dann ist man im Lebendigen.
Sie sprechen immer wieder von der Nahtoderfahrung. Möchten Sie da noch mal so zwei Sätze sagen, wie Sie das wahrgenommen haben?
Ja, das ist schwierig zu beschreiben. Genau das beim Meditieren, das kann man eigentlich nicht gut beschreiben. Es war von den Extremen, es war lebendig. War der lebendigste. Man könnte es vielleicht mit Licht beschreiben oder mit Kraft oder mit Energie. Also nichts Schlechtes, im Gegenteil.
Und wann genau hatten Sie diesen Moment gehabt? Gleich nach dem Unfall oder später?
Na, sofort, ja.
Sofort.
Weil die Luft ist damals ausgeblieben, ich konnte nicht atmen, das hat mich dann dahin gebracht.
Ja, also ich hatte da auch so eine Erfahrung, als ich den Unfall mit dem Fahrrad hatte und ich wollte da gar nicht raus aus diesem Moment. Das war
Ja, genau.
irgendwie so schön, so klar, so weit, so zum Fallen lassen wie auf eine Wolke.
Ja, genau.
Ja, der Online-Kongress heißt ja neuropathische Veränderungen, was nun, was tun. Bei Ihnen sind jetzt nicht, ging es jetzt nicht um die Nerven im Kopf, sondern um die Nerven im Rückenmark, die sich verändert haben. Und Das Hauptthema unseres Gesprächs ist ja der zweite Teil des Titels, also was nun, was tun, was haben Sie danach gemacht, wie sind Sie wieder aus dieser Lebenskrise oder diesem Leid, diesem Tal herausgekommen. Das heißt, ich glaube, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, was auch jetzt schon ganz gut rübergekommen ist, dass Herr Schönteiler so eine Art Motivationsjoker ist, denn wenn man querschnittsgelähmt ist, man bekommt gesagt, da geht nichts mehr und nachher arbeitet man wieder und lebt das Leben, das man vielleicht schon immer leben wollte. Also dann steckt da ganz viel Mut, Motivation, Eigenmotivation dahinter und vielleicht auch ein ganz großes Stück Selbstliebe. Wie sehen Sie das?
Ja, ich würde schon sagen, Selbstliebe, vor allem Selbstakzeptanz oder allgemein die Akzeptanz und nicht, dass das etwas zulasse, dann alles lebendig hat schon die Intention, dass es weitergeht. Mhm. Und ich kann das im Krankenhaus bei vielen Leuten beobachten, wenn man da jetzt ein schlimmen Unfall hat, was sich Bein amputiert oder was, wenn man sich sofort fallen lässt und bemitleidet, wenn man sagt, oh, warum ich und blödes Krankenhaus und einfach nur negativ denkt, dann reißt es einem runter. Wenn ich sage, okay, das ist jetzt einfach passiert, jetzt muss ich einfach Geduld üben oder jetzt muss ich das tun, das wird weitergehen, das Lebendige zulassen und nicht immer wieder zu viel in die Gedanken verfalle, dann denke ich schon, wie alles Lebendige, dass es gut wird. Tod und Schmerz gehören einfach zum Leben. Ja. Ist das Lebendige. Nur, dass man da drüber stehen kann, dadurch schafft man schon, dass man über den Dingen irgendwie steht.
Ja, also quasi wie so eine Vogelperspektive auch einnimmt.
Genau, ja. Einfach eine Beobachtung.
Genau, eine Beobachtung, ja. Da habe ich bei den Vorbereitungen einen ganz schönen Satz gefunden, der heißt, give yourself enough respect to walk your own way.
Ja, das würde ich sagen, kurz genau. Und knapp sagen.
Ja, genau. Und Sie haben auch jetzt schon die ganzen tollen Begriffe angesprochen, die Geduld. Sie haben viel Gedankenarbeit gemacht, die Situation annehmen, akzeptieren, wertfrei sein. Und Sie haben es also auch sehr gut geschafft, sich aus Ihrem Gedankenkarussell zu befreien, obwohl, so wie Sie sagten, manchmal wieder zurückfallen. Aber Sie sind aus Ihrem Krankheitsgedankenkarussell, glaube ich, ganz gut herausgekommen. Wie denken Sie denn heute über die Schwere Ihrer Krankheit nach?
Ja, heute sehe ich schon, das ist einfach ein riesen Glück. Wie gesagt, ich schreibe es eher dann Glück zu als. Glück. Es hat einfach, jeder Ding hat gepasst.
Da fällt mir jetzt noch mal eine andere Frage ein. Ich bin ja Glückscoach und deswegen die Frage, Sie sagen, Sie hatten viel Glück. Was bedeutet denn Glück für Sie?
Gut, ich denke einfach Glück, dass es einfach gut endet oder dass etwas quasi besser wird. Mhm. Ich muss sagen, ich hatte das ein ganzes Leben, schon von Kindheit, immer wieder wilde Sachen gemacht, aber immer dann wieder glücklich irgendwie gut rausgekommen.
Sie hatten quasi einen Schutzengel immer dabei gehabt.
Naja, so könnte man.
Ja, super. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie doch einfach unter dieses Video und ich denke, wir können die Fragen beantworten und vielleicht hatten Sie auch jetzt schon ganz viel Mut oder Motivation gewinnen können durch das Gespräch mit Herrn Schönteiler. Und so auch dann die Abschlussfrage an Sie, Herr Schönteiler. Welchen Tipp können Sie denn querschnittsgelähmten Patienten geben?
Das ist schon schwierig, weil mich schicken Leute oft hin, solche Leute zu besuchen. Und natürlich, ich hatte Glück. Und wenn ich da bei solchen Leuten bin, dann kann ich nicht sagen, ja, ich hatte das auch, du wirst auch wieder gehen. Aber ich würde schon erst sagen, nee, nicht positiv zu denken. Ich habe im Krankenhaus immer wieder beobachtet, man sieht schon am ersten Tag, ein paar Leute, die sind amputiert oder querschnittgelähmt und die lachen, die sind trotzdem glücklich. Und dann gibt es welche andere, die sich selbst bemitleiden. Mhm. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man, logisch, wenn man in dieser Situation ist, es schwierig, glücklich zu sein, aber dieses Selbstbemitleid ist etwas vom Schlimmsten, denke ich, wenn man da liegt und sagt, oh, ich armer Mensch, hin und her gehe, wenn man sagt, okay, das ist jetzt passiert, jetzt muss ich das und das machen und am ehesten das, dass man nicht am Anfang darf man es nicht annehmen, das ist ganz klar, bei einem frischen Umfeld muss man alles probieren zu bekämpfen, aber mit einem positiven Hintergedanken. Aber es ist schwierig zu sagen, ich tue mich da schwer, Empfehlungen zu geben. Schwer, weil jede Situation ist anders. Aber mir ist das, wie gesagt, das ist mir hauptsächlich aufgefallen. Die Leute, die sich sofort am ersten Tag selbst bemitleiden, die schaffen es kaum.
Ja, jetzt ganz interessant war jetzt, Sie sagten ja vorhin, Sie hatten viel Glück, weil Sie viele Leute kennengelernt haben und das eine ist so, das andere gegeben hat. Und jetzt sind Sie ja quasi einer dieser Glücksmenschen für die Patienten, zu denen Sie gehen. Mhm. Na, vielleicht so nochmal als kurzen Impuls, weil, dass Sie... Sie haben einen hohen Stellenwert in dem Moment, wenn Sie zu diesen Patienten gehen. Also nicht, dass die Patienten von Ihnen was erwarten, sondern einfach, dass die Patienten sehen, ah, da ist einer, der hat es auch geschafft, also dann kann ich es ja vielleicht auch schaffen.
Ja, ich denke, wird vielleicht schon ein Grund sein, aber der zweite Grund ist, denke ich, hauptsächlich, wenn schwerkranke Leute im Krankenhaus liegen, die bekommen Besuche, die meisten Besuche, die kommen und weinen und die meisten Menschen, die im Krankenhaus schwerkrank liegen, die wollen normal reden. Und das können wenig Leute. Ich habe aus meinem Krankenhaus Leute weggeschickt, wenn die geweint haben. Mhm. Wenn ich jetzt jemanden besuche, ich rede mit den Menschen ganz normal.
Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie jetzt genannt haben. Also auch für die betroffenen Patienten, egal welche Krankheit sie jetzt haben, dass sie eben sich zu sich selbst stehen und sich nicht von anderen runterziehen lassen. Und wenn ihnen irgendwas nicht passt, dass sie das dann sagen und dann halt auch sagen, sie sollen gehen.
Ja, oder hier, logisch, ich habe das gemacht, aber wie sonst, wenn jetzt die Verwandten oder Eltern dort hinkommen und da weinen wie ein Schlosshund, das hilft den Menschen ja nicht.
Eben.
Wenn die sich ruhig neben ihn setzen und über normale Sachen reden, wie über das Essen, über das Wetter oder über gestern, einfach normal reden, dann tut das dem Patienten viel besser. Mm-hmm. Weil er sich wieder in einer Normalität fühlt und sonst das Geweine bringt ihm nichts.
Ja,
ja. Mir ist aufgefallen, dass es die Leute dann eher noch mehr runterzieht.
Genau. Ja, und welchen Tipp würden Sie den Angehörigen geben? Eigentlich das, was Sie jetzt schon sagten, oder?
Wenn der Verwandte dann mit einer positiven Ausstrahlung hingeht, dann tut das dem Patienten wesentlich mehr, als wenn der voller Trauer hingeht.
Ja, damit sind wir auch schon am Schluss angekommen. Also wie gesagt, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wenn Sie noch eine Frage haben, dann stellen Sie sie einfach. Sie wird bestimmt beantwortet werden. Herr Schönthaler, haben Sie noch eine Ergänzung, die Sie machen möchten?
Nein, denke ich nicht.
Okay, es ist immer so bei meinen Interviews, dass zum Abschluss der Interviewpartner oder die Interviewpartnerin das Abschlusswort hat. Und zwar geht es da um einen Kommentar Ihrerseits zu einem Impuls aus meinem Zeitloskalender, den kennen Sie, glaube ich, ist er angekommen, ja? Genau, und da ist der Spruch zu heute, nimm die Hürde und leg die Bürde ab. Und ich finde, der passt genial zu dem Thema, das wir jetzt besprochen haben.
Annehmen zu tun, nimm die Hürde und nimm es als etwas Positives. Das ist wie ein Trainingseffekt, wenn ich irgendwo drüber springe. Es macht einem nur... stärker und besser. Und es stirbt jedes Lebewesen, aber es ist nicht, wir sehen den Tod ganz falsch. Das ist, wir müssen einfach diese Hürden als Positives nehmen. Und auch Tod ist nicht schlecht, das ist alles Leben.
Genau, da haben Sie jetzt nochmal was ganz Interessantes angesprochen, das nochmal ein anderes Thema werden könnte. Der Tod ist das weitere Leben. Nach dem Ende geht es weiter. Wir wissen nicht wie, aber es geht wohl, okay. Sagt man. Genau. Ja, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre wertvolle Zeit und die Sie mir und den Zuschauerinnen und Zuschauern des Online-Kongresses Neuropathische Veränderungen, was nun, was tun, gewidmet haben. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit und ein Leben voller Glück.
Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Danke.